Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
So, dann kommt das Intro. Wer sagt Hallo? Du, einer von euch beiden? Folge 124.
War jetzt doch ein bisschen lauter.
Entschuldigung, ihr habt das doch gern, wenn das etwas doller aufgedreht ist. Mario ist richtig zusammengezuckt.
Die letzten 12 Mal habe ich gedacht, ist gar nicht mehr so laut wie früher. Und jetzt, nachdem ich das erste Mal den Kopfhörer nicht abgenommen habe,
sogar die Tulpen hier lassen den Kopf hängen.
Also. Ja, wir haben niederländische Wochen hier mit Tulpen auf dem Tisch. Wunderschön.
Heute kein niederländisches Thema, aber trotz all dem, Fußball ist Geschichte. Euer Lieblingspodcast Nachholspiel ist wieder am Start mit Folge 124 und den Claim muss ich noch zu Ende bringen, deshalb reden wir darüber.
Achso, hattest du noch gar nicht?
Heute mal mit Relativsätzen so.
Ja, ja, noch ein Komma und noch ein Komma und noch ein Komma. 124, Hans hat es gesagt, letzte Woche dementsprechend 123. Das war die Folge, die Mario vorbereitet hat mit Ryan Giggs. Über seine Karriere haben wir gesprochen. Und ich habe wir haben auf Instagram mal nachgefragt, von wem ihr euch zu Hause noch so eine Legendenfolge wünscht und leck mich am Arsch. Da kam auf jeden Fall jede Menge Feedback und neben all den Paulo Rings und Philipp Bargfredes kam auf jeden Fall auch jede Menge wirklich Hochkarätiges, an das ich noch gar nicht gedacht hatte. Also es kam wirklich viel Klinsmann, viel Völler, Bert Trautmann wurde auch 4-5 Mal gesagt und auch immer mit dem Zusatz, dann redet ihr auch mal über die andere Mannschaft aus Manchester. Mario, ich glaube, das ging so ein bisschen.
Die spielen doch alle gar nicht bei United, wie sollen wir über die sprechen?
Ich muss aber nochmal kurz etwas klarstellen, als wir dann letzte Woche so diese Fragerunde hatten, größter Spieler von Man United. Also beim Hören der Folge bin ich selber zusammengezuckt, weil ich Peter Schmeichel gesagt habe. Da hatte ich echt die Big Macs auf den Augen. Also das ist wirklich. Also
der hat vor allem auch noch bei City gespielt.
Ja, und Van der Sar ist ja, wenn wir jetzt über den Torhüter sprechen, ist ja Van der Sar vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker gewesen. Champions League, klar, ist Schmeichel, aber Van der Sar natürlich auch. Aber es ist mir im Nachhinein ein bisschen peinlich, weil irgendwie hätte ich da einen anderen Namen nennen müssen.
Wen denn? Das kannst
du, okay, das natürlich Paul Scholes.
Fabian Barthez, ja. Im Zweifel.
Nani. Oh.
Nee, aber da waren auf jeden Fall jede Menge Namen dabei. Vielen, vielen Dank. Es fielen auch ein paar Deutsche. Manni Burgsmüller, Mehmet Scholl, eine Hörerin von uns schrieb, euch wird also nicht langweilig die nächsten Jahre. Das fand ich ganz nett, dass man da auch
wir
daran denkt.
Wir haben zu viele Legendenfolgen vor, das ist das Problem. Wir vergessen eigentlich dann die richtigen Termine.
Ja, heute wird es keine Legendenfolge, so viel mal. Obwohl es heute viele Legenden gibt, die wir heute erwähnen werden, die kommen nicht aus Deutschland, beziehungsweise nicht aus der BRD, sondern eher aus der ehemaligen DDR. Denn, und jetzt versuche ich nochmal eine relativ krampfhafte Überleitung, Hans guckt mich schon grinsend an, Ryan Giggs, der hat ja nie den Verein gewechselt, das haben wir ja geklärt. Der hätte es aber machen können, ne? Oder? Ja, der hätte es machen können.
Das ist
erster Schritt schon mal gemacht.
In diesem Bingo, das wir bekommen haben, stehen Überleitungen aus der Hölle. Und hier ist eine.
Ja, also wenn er gewollt hätte, der gute Ryan, dann hätte er auch überall spielen können. Ganz im Gegensatz zu den Spielern, über die wir heute sprechen, die damals in der ehemaligen DDR aktiv waren. Und dass sie nicht ins Ausland wechseln durften, das ist ja irgendwie uns allen klar, dass du nicht von Lok Leipzig zu Real Madrid wechseln konntest, ne? Das leuchtet irgendwie ein. Mario, nick bitte kurz, dass das uns allen
leuchtet. Komplett.
Danke.
Ich habe nicht zuhören können.
Wenn man diese Überleitung aufmalen müsste, hier in dieser Wohnung, da wäre wirklich die gesamte Wand voll.
Es wäre eine Umleitung geworden.
Okay, also uns ist allen hier in der Runde klar, dass man von Lok Leipzig damals nicht nach Madrid
Worum
wechseln konnte.
Denn jetzt heute?
Pass auf. Denn auch innerhalb des Landes waren diese Wechsel damals kompliziert. Ich weiß, und ihr zu Hause müsst auch wissen, dass wir das ja hier immer so machen, einer bereitet vor und die anderen sind, ich will nicht sagen ungebildet, aber genau, sie sind einfach da und lassen sich zusammen mit euch zu Hause mitnehmen auf diese teilweise wilde Reise. Hier mal eine kleine Frage in die Runde. Was glaubt ihr denn, wie das damals lief mit den Wechseln in der DDR? Also konnte man damals als Spieler, ich sage jetzt mal, Dixi Dörner hat bei Dynamo Dresden gespielt, Konnte der einfach so wechseln oder war das, also wie lief das ab damals? Also
zu Real Madrid schon mal nicht, das habe ich gelernt.
Sehr gut.
Ich glaube, dass, ja gut, das ist klar, über die Grenzen der DDR hinaus eher schwierig, wobei vielleicht nach Ungarn oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass so Fußball in der DDR sehr prestigelastig war und du wahrscheinlich erstmal zum Präsi gehen musstest, um Erlaubnis zu fragen.
Ja, das ist, wir gehen in die richtige Richtung und jetzt stell dir mal vor, du bist nicht dahin gegangen, sondern dieser Präsident hat dir einfach gesagt, du wechselst jetzt dahin.
Das ohne ist das NBA-System.
Im Endeffekt ist es, ja, ist es so ein bisschen moderner Menschenhandel, wie man ja in der NBA oder in vielen US-Sportarten das immer sagt. Warum es aber noch etwas prekärer sogar ist als jetzt heute in der NBA, das erkläre ich euch jetzt und zum Glück sind wir nicht zu dritt und zum Glück muss ich das auch nicht alleine erklären, denn wir haben heute einen Gast, Frank Müller ist das, Journalist aus Leipzig, hat selber aktiv hochgespielt in Leipzig und er ist Autor des gerade erschienenen Buches Die Delegierten, verdeckte Transfergeschäfte im DDR-Fußball. Doch bevor wir mit Frank Müller über diese Delegierungen, denn Delegierung, so hießen damals die Spielerwechsel in der DDR, da ist man nicht von A nach B gewechselt, sondern man wurde delegiert. Und ich finde, da in diesem Namen, in diesem Ausdruck, da steckt irgendwie schon so eine Passivität drin und auch eine, ich sage jetzt mal, nicht ganz Freiwilligkeit.
Genau.
In diesem Ausdruck.
Auf der einen und auf der anderen Seite etwas sehr strenges Militärisches, was ja auch gut zur DDR passt.
Ja, genau. Ein etwas sehr organisiertes, straff durchstrukturiertes Politisches, genau. Und das werden wir gleich mit Frank Müller besprechen. Und kurz vorher gibt es noch eine kleine Einführung, quasi ein Glossar von mir zum Thema DDR-Fußball. Denn, das haben wir eben gerade im Vorgespräch schon gemerkt, ich glaube, ich weiß gar nicht, Hans, du hast es bemerkt, wir haben hier so eine kleine Einteilung. Ne? Mario macht ganz oft die Premier League-Themen. Ich mache die DDR-Themen und du bist dann immer der Mann für die Bundesliga-Classics, für die Quatsch-Themen aus den 90ern, ne?
Ja, genau, ja. Ich brauche hier noch so ein Nippelbrett von TV Total.
Deswegen hat er das Faber-Trikot von VfL Bochum.
Ja. Oh, ja, richtig, richtig, richtig. Also, ich habe es gesagt, Delegierung, DDR-Fußball, einen ganz kurzen Abriss. Prägend für den Fußball damals war die Bindung von Vereinen an Industriezweige und an deren Betriebe. Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, warum Vereine aus den neuen Bundesländern damals und manche auch noch heute heißen, wie zum Beispiel Chemie, Lokomotive, Carl Zeiss, Turbine,
Wismut,
Vorwärts, Aufwärts, Aktivist, Schwarze Pumpe und was es noch alles für skurrile und teilweise auch sehr unhandliche und witzige Namen gab und gibt. Und das hängt damit zusammen, dass es sogenannte Betriebssportgemeinschaften gab, BSG. Das wird heute bestimmt ein, zweimal fallen. Diese Betriebssportgemeinschaften, die waren so, ja, heute würde man sagen, die Hauptsponsoren. Damals hat man es Trägerbetriebe genannt. Also im Endeffekt haben die dafür gesorgt, A, dass es überhaupt eine Mannschaft gibt und ein Stadion und einen Trainer und so weiter, diese ganzen infrastrukturellen Sachen, aber halt auch, dass die Spieler Geld verdienen. Denn, ja, es war zwar antikapitalistisch, aber, und das werden wir mit Frank Müller gleich klären, natürlich floss dort auch Geld. Und es floss nicht nur das normale Geld, sondern auch Geld unter der Hand. Also so weit war man dann teilweise doch nicht weg vom BRD-Fußball.
Was war das mit dieser schwarzen Pumpe? Wie hieß das wirklich?
Ich Aktivist Schwarze Pumpe, das so ist hieß der Verein.
Der Verein, der hieß, also es gab nicht einen Verein, der Aktivist Leipzig hieß und Schwarze Pumpe Dresden, sondern das war...
Das war der Verein, der hieß Aktivist Schwarze Pumpe. Pumpe, genau. Geiler
die
Name,
Stadt
oder?
Heißt?
Das kläre ich gleich.
Pumpe. Oder was ist das?
Also ihr habt, bevor ich darauf eingehe, ihr habt also an den Namen erkannt, Chemie, Lokomotive und so weiter und so weiter. Es gab aber nicht nur Vereine, die einer BSG entstammen, sondern auch, es gab zum Beispiel Dynamo. Ne? Wir kennen Dynamo Berlin, wir kennen Dynamo Dresden. Und Dynamo hatte besondere Staatsnähe, denn dahinter stand die Polizei. Und auch, wie bei Dynamo Berlin, das Ministerium für Staatssicherheit. Dann gab es noch Vorwärts. Hinter einem Team, das Vorwärts im Namen hatte, stand die NVA, also die Nationale Volksarmee. Ob dann auch diese Spieler, die dort gespielt haben, gleichzeitig ihren Wehrdienst ableisten mussten, das klären wir gleich mit Frank Müller, der nämlich selber seinen Wehrdienst abgeleistet hat und bei einem Verein gespielt hat, der Vorwärts hieß. Also da bin ich sehr gespannt, was er uns da gleich für Anekdoten mitgebracht hat. Und bevor wir ihn anrufen, und gleich ist es wirklich soweit, noch ganz kurz, es gab, wir waren eben schon bei der NBA und beim US-Sport, es gab auch wie dort Umzüge und Relokalisierungen, wie das Ganze hieß. Prominentestes Beispiel zum Beispiel der Umzug von der BSG Empor Lauter zum Empor Rostock und daraus wurde dann Mitte der 60er der heute auch noch bekannte FC Hansa Rostock. Das jetzt also nur ein paar der Rahmenbedingungen und vor allem auch ein paar Vokabeln. Also Kinder, ich frage das gleich ab und die sollte man wissen, bevor wir dann auch gleich den Experten dazu holen. Ja, Mario Hart in der letzten Reihe, du meldest
dich. Ich melde mich, denn der Verein Schwarze Pumpe kommt aus Hoyerswerda.
Ja, siehst du, Hoyerswerda. Ja,
das ist völlig klar.
Aktivist Schwarze Pumpe. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt den Experten dazu holen. Und dieser Experte kennt sich, das sollte man denken, wenn er auch Experte ist, bestens aus und hat zusammen mit Jürgen Schwarz ein großartiges Buch geschrieben. Die Delegierten heißt es und zeichnet dank der Sammlung vieler, vieler Einzelschicksale ein großes Bild der Transfergeschäfte im DDR-Fußball. Hallo hier bei Nachwuchsspiel, Frank Müller.
Hallo, grüß Sie.
Herr Müller, das Buch ist ja wie so eine Mischung aus einem Kuriositätenkabinett und einem Agentenkrimi. Wie aufwendig war für Sie die Recherche?
Ja, das hat in etwa anderthalb Jahre gedauert. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das und auch mein Mitautor Jürgen Schwarz nebenbei gemacht habe, weil wir beide noch also im aktuellen Sportjournalismus tätig sind und da hauptsächlich unser Geld damit verdienen. Ja, aufwendig, das war unterschiedlich. Es geht ja meistens um unterdessen alternde Fußballer. Die meisten freuen sich, dass man sie wieder mal ausgräbt, sage ich mal jetzt ein bisschen despektierlich. Und das Gute an dieser Recherche war, das sind ja Dinge, über die hätten die vor 30, 40 Jahren nicht so offen gesprochen. Jetzt war das in aller Regel kein Problem mehr.
Wenn wir heute im Fußball von, ja, im Jahr 2022 über einen Spielerwechsel sprechen, dann ist das Ganze ja eigentlich immer, wollen wir mal hoffen, auf freiwilliger Basis. Wie muss ich mir denn das damals vorstellen, wenn ein Spieler X zu einem anderen Verein wechseln wollte? Wie einfach oder schwierig wurde ihm denn das dann gemacht?
Das kam natürlich immer darauf an, ob der abgebende Verein mit dem Wechsel einverstanden war und was er für eine Machtposition innerhalb des Leistungsgefüges im Fußball hatte. Also die beste Position hatten da die 10 Clubs, die Mitte der 60er Jahre oder Anfang 1966 gebildet worden waren. Das waren 10 Clubs, die auch den Namen Fußballclub trugen. Es gab eine Ausnahme, das war die SG Dynamo Dresden, das heißt also Sportgemeinschaft, hatte aber praktisch den gleichen Status wie die Leistungszentren. Die waren in der Regel die Mittelpunkte der Bezirke, zumindest der bevölkerungsreichen Bezirke. Also Ausnahmen waren da nur Schwerin, Neubrandenburg und Suhl, fällt mir jetzt auf Anhieb ein. Das waren also so kleinere Bezirke, die auch nicht so eine große Einwohnerzahl hatten. Aber in den anderen waren also alles so zentrale Clubs gebildet wurden, wie eben in Leipzig der erste FC Lok, in Dresden Dynamo, in Chemnitz, also damals Karl-Marx-Stadt, der FC Karl-Marx-Stadt, im Bezirk Gera war das Carl Zeiss Jena, ein ganz potenter Verein, dank seines Kombinats, was dahinter stand, als Trägerbetrieb oder heute würde man sagen Sponsor, oder Erfurt eben. Und dann gab es auch die besonders staatsnahen Vereine, die Dynamos waren, also der BFC Dynamo, Berliner Fußballclub Dynamo, der dann auch später Serienmeister wurde in der DDR-Spätzeit. Der war praktisch vom Ministerium für Staatssicherheit gesponsert, wenn man das so nennen will. Und Armee, der zentrale Armeeclub war Vorwärts Frankfurt, vorher Vorwärts Berlin. Also dort hatte man mal einen ganzen Verein versetzt, das ging in der DDR auch, vornehmlich natürlich mit den besonders staatsnahen Vereinen, da wurden die Spieler gar nicht gefragt, denen wurde relativ knapp mitgeteilt, schreibe ich ja auch im Buch anhand eines Beispiels, bei Vorwärts Berlin war das so, die kamen von einem Europapokalspiel zurück und noch im Flieger wurde oder noch auf dem Flughafen wurde ihnen gesagt, dass sie künftig in Frankfurt oder beheimatet sind. Ja, und diese praktisch alle Vereine, die Vorwärts hießen, wurden also von der Armee gesponsert und der zentrale Club eben auch. Und diese Clubs hatten den meisten Einfluss. Und wenn von denen ein Spieler weg wollte, dann konnte ganz klar der Verein sein Veto einlegen oder eben nicht, wenn er nicht mehr an ihm interessiert war. Und dem Veto, wenn er aber wollte, dass der Spieler bleibt, oder er auch ein Spieler von einem kleineren Verein in seinem Bereich wollte, dann hatte er eigentlich immer die bessere Position. unabhängig davon, von dieser politischen Eingliederung, wenn man so will, gab es natürlich trotzdem Abwerbeversuche mittels Geld, mittels Wohnung, was also knappes Gut war in der DDR, mittels Autos und anderen Sachwertenleistungen auch. Das wurde trotzdem versucht und manchmal klappt es, manchmal nicht.
Und was Sie jetzt gerade noch nicht erwähnt haben, was ich bei der Recherche und in Ihrem Buch einfach wirklich faszinierend und eigentlich auch schon erschreckend fand, war ja, was passiert, wenn der Spieler aber doch unbedingt wechseln will. Also es war ja nicht so wie heute, ein Spieler möchte gern wechseln und der abgebende Verein sagt, nee, mein Freund, du hast hier einen Vertrag, du bleibst hier. Ja, gut, dann bleibt er hier. Können Sie uns da mal schildern, was dem Spieler oder den Spielern da drohen konnte?
Ja, also Verträge hatten die in dem Sinne nicht und trotzdem hatte natürlich, wenn der Club nicht wollte, dass der Spieler weggeht, dann konnte der das Drohszenario aufbauen einer Sperre und mitunter wurde es dann auch umgesetzt. Manchmal wurde tatsächlich nur gedroht oder es gab auch mal einen Fall, da wurde gedroht, dass der Vater von dem Spieler, der zugleich im Club hauptberuflich Nachwuchstrainer war, dass der entlassen würde. Also da gab es so Repressionen. Aber das üblichste Mittel ist, wie Sie sagen, ist gewesen, dass man sagt, also wenn du nicht bei uns spielen willst, dann wirst du nie wieder Oberliga spielen, woanders spielst du dann nicht. Das nie wieder ist in aller Regel nicht eingetreten, aber es gab Stand bis zu einem Jahr Länge.
Heute ist ja im Transfergeschehen sehr beliebt so die Gerüchteküche, dass man also über Transfers sehr lange spricht oder sie vielleicht sogar schon so ein bisschen vorausahnt. So wie das jetzt alles klingt, kann ich mir vorstellen, dass Gerüchte um einen Spieler damals wahrscheinlich nicht so gern gesehen waren, oder?
Ja, nicht so gern gesehen, klar, aber die waren natürlich nicht zu verhindern. Die gab es trotzdem immer. Aber der Fan hat in der Regel die sämtlichen Hintergründe nicht erfahren, sondern es wurde immer erst, wenn der Wechsel perfekt war, wurde praktisch geschrieben, deshalb haben wir unser Buch dann so genannt, der Spieler wurde von A zu B delegiert und dann wurde das meistens noch ein bisschen geschildert, dass das also ganz im Sinne des der Entwicklung des Spielers und auch des aufnehmenden Clubs sei. Ja. Oder der sozialistischen Sportbewegung, wenn es ganz schwülstig wurde. Ja.
Und heutzutage, es tut mir leid, wenn wir jetzt immer wieder mit heutzutage vergleichen, aber ich finde, das macht das macht ja diese Ausmaße auch nochmal sehr bildlich. Gibt es gefühlt an jeder Ecke einen Spielerberater, egal ob der Spieler 15 ist oder 35 ist. Wie hat man denn damals Spieler angesprochen? Gab es da auch so etwas wie Spielerberater?
Ja, wir beschreiben das ja auch. Das gab es allerdings wohl noch nicht in der Anfangszeit, aber dann so in der späteren DDR-Zeit, das nannte sich sogenannte Spielerzieher, hielten sich die, vor allen Dingen die großen Clubs, also die Leistungszentren, die ich vorhin beschrieben habe, und die gingen aber auch recht vorsichtig vor. Vor allen Dingen, wenn der Verdacht bestand, dass der abgebende Verein nicht abgeben wollte, dann wurde doch zuerst heimlich, konspirativ sozusagen, mit dem Spieler gesprochen, schildern wir ja auch ein paar Fälle, und wurden die Konditionen abgeklärt. Der Spieler wurde natürlich meistens eben mit so einer Sache wie Wohnung oder irgendwas anderem oder noch ein bisschen Handgeld gelockt. Manchmal auch mit viel Handgeld, für DDR-Verhältnisse zumindest. Heute klingt das manchmal wenig, aber gerade wie bei Lutz Lindemann beim Wechsel von Erfurt nach Jena bekam der 15.000 Ostmark Umzugshilfe. Wurde es genannt, es musste irgendwie genannt werden, es wurde aus irgendeinem Betriebsfonds gefunden und war natürlich trotzdem, tauchte wahrscheinlich in keinem Buch auf. Und damals hätte Lutz Lindemann sicher darüber auch nicht gesprochen, aber heute lacht er darüber selber auch. Aber jedenfalls diese 15.000 waren für DDR-Verhältnisse sehr viel. Das waren fast für einen einfachen Arbeiter zwei Jahresgehälter. Ne? Ja, also mit solchen Sachen wurde der Spieler versucht oder wurde der gelockt und dann musste man natürlich irgendwann an den Verein rantreten und da konnte es trotzdem nochmal brisant werden. Je nachdem, wie stark der Einfluss auch im Verband war oder auch innerhalb der Politik von dem abgebenden Verein, wie weit der sich da sträuben konnte. Ne? Schildern wir auch Beispiele, wie zum Beispiel Damian Hallata, ein sehr guter Stürmer, der von Magdeburg nach Leipzig wollte, zu Lok Leipzig, weil Magdeburg das in dem Jahr nicht in den Europapokal geschafft hatte. Da musste man ja in der Regel in der DDR unter die ersten vier auch kommen. Und und Leipzig, Lok Leipzig spielt auch Europapokal. Das war also die Begründung. Und er war auch Nationalspieler zu der Zeit, also Auswahlspieler. Und da ging aber im Hintergrund ein wochenlanger Kampf los zwischen den Parteibezirksfürsten, also SED-Bezirksfürsten. Also trotz gleicher Partei waren die sich da überhaupt nicht grün. Und das wurde natürlich auch auf dem Rücken des Spielers ausgetragen. Der wusste wochenlang nicht, wer den Kampf gewinnt und wo er denn in der neuen Saison spielen wird.
Die Vereine, die dann von heute auf morgen in eine ganz andere Stadt gewechselt sind, was weiß man über die Spieler und vor allem auch die Familien dahinter? Also wenn das dann gegen den Willen passiert ist.
Ja, also zum Beispiel der vielleicht prägnanteste Wechsel war der von Vorwärts Berlin nach Frankfurt. Die älteren Spieler haben das dann nicht mehr mitgemacht und wurden auch nicht gezwungen, das mitzumachen. Und sie wurden sicherlich in die Richtung beeinflusst, wenn man noch Interesse hatte an den Spielern. Und Frankfurt war zu der Zeit eine recht gute Mannschaft. War eine Zeit lang war Vorwärts Berlin, besser gesagt, zu dem Zeitpunkt noch, war auch mal DDR-Serienmeister. Die waren insgesamt 6-mal Meister. Und zu der Zeit, als sie wechselten, das war glaube ich 1971, waren sie noch recht gut. Und das wollten nicht alle mit und sie mussten auch nicht alle mit. Aber so die jüngeren Spieler, die wurden da nicht gefragt. Ich meine, die kriegten trotzdem dann wieder eine ordentliche Wohnung in Frankfurt. Das war nicht das Problem. Und die Familien konnten mitziehen. Und da kümmerte sich, soweit ich das weiß, auch der Verein dann drum, dass eventuell auch die Frauen Arbeit kriegten oder dass das alles auch familiär ein bisschen stimmig war. Aber man konnte sich dagegen also nicht auflehnen.
Jetzt haben Sie ja schon einiges erzählt, aber ich frage mich, haben Sie sowas wie, auch vielleicht durch die Recherche in Ihrem Buch, eine Art Lieblingsanekdote, was einen Spielerwechsel betrifft, wie es vielleicht dann zustande kam? Ja. Da muss doch einiges passiert sein.
Ja, eher eine lustige Sache ist das Beispiel Harro Miller. Das war ein Spieler, ein Abwehrspieler von Wismut Aue, aus dem Erzgebirge auch. Guter oder sehr schlagkräftiger Verein, gibt es ja eben heute noch als FC Erzgebirge. Und der wollte in der Spätphase seiner Laufbahn, 29 Jahre war es glaube ich, wollte der nach Eisenhüttenstadt wechseln. Das war ein aufstrebender Verein mit dem starken Eisenhüttenkombinat im Rücken, also Geld gab es dort auch ordentlich für DDR-Verhältnisse. Und er hatte wohl auch eine Weiterbildung angeboten bekommen. Jedenfalls dachte er auch, mit 29 Jahren wird er von Wismut Aue freigegeben und hatte sich da aber getäuscht. Und Wismut Aue zog das, was wir vorhin besprochen, in dem Falle durch. Wismut Aue war zwar eine BSG, also nicht ganz so mächtig, aber innerhalb der BSG ist trotzdem eine sehr einflussreiche. Und die haben da durchgesetzt, dass der, weil der auf seinem Wechsel bestand, für die komplette Saison gesperrt wurde. Und Eisenhüttenstadt war eigentlich gerade erst in die Oberliga aufgestiegen. Und in dem Jahr, in dem er gesperrt war, Harro Miller, stieg Eisenhüttenstadt wieder ab. Also er fand sich da erstmal schon in der zweiten Liga wieder, die hieß DDR-Liga. Und dann passierte noch Folgendes. In dem Jahr gab es Kontrollen, ob die Vereine auch den Amateurstatus, auf den zumindest manche Funktionäre Wert legten, ob der eingehalten wurde, ob da nicht Gelder verschwendet würden und so weiter. Und bei Eisenhüttenstadt kam man zu dem Ergebnis, dass die durchaus also Gelder fälschlich verwenden, sprich zu viel an Spieler zahlen und so weiter und sich nicht an die Amateurstatuten halten. Und zur Strafe wurde Eisenhüttenstadt eine weitere Liga abgestuft. Das heißt, die wechselten innerhalb weniger Wochen von der Oberliga in die dritte Liga. Das war die Bezirksliga in der DDR. Und Harro Miller, der dafür überhaupt nichts konnte, war praktisch von der Oberliga in die dritte Liga gewechselt, obwohl er dachte, er bleibt in der gleichen Liga bei mindestens gleichem Geld. Heute lacht er da auch drüber. Der war dann später übrigens auch ein paar Jahre in den 80er Jahren Trainer beim 1. FC Lok Leipzig.
Ich habe, Herr Müller, ich habe hier vor dieser Folge, bevor wir aufgezeichnet haben, schon angedeutet, dass wir jede Menge Anekdoten hören werden von Ihnen. Und liebe Zuhörer zu Hause, wer noch mehr von diesen Anekdoten haben will, ich kann versprechen, es sind auch ein paar Räuberpistolen dabei. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Noch mehr gibt es auf jeden Fall im Buch von Frank Müller und Jürgen Schwarz. Das heißt, die Delegierten verdeckte Transfergeschäfte im DDR-Fußball ist gerade vor ein paar Tagen erschienen. Und wir verlinken natürlich einen Link zu diesem Buch auch bei uns auf nachholspiel.de. Ich kann es jedem nur empfehlen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Müller. Dankeschön.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Ja, na gut. Also eine Anekdote muss ich dann doch noch zum Besten geben. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr auf jeden Fall mal in das Buch schaut. Es geht nämlich um Darius Wosch. Den kennt ihr beide hier auch. Hans, es ist dann eher so deine Richtung. Du warst ja dann, ne, Bundesliga Classics, 90er Jahre, ja,
VfL Bochum,
Faber-Trikot, ja. VfL Bochum. Deswegen muss ich damit jetzt nochmal um die Ecke kommen. Darius Wosch wollte damals unbedingt wechseln. Und ich zitiere jetzt mal aus dem Buch. Die Eltern von Darius hatten einen Blumenladen in der Stadt. Ihnen wurde mitgeteilt, dass der Laden bei einem Wechsel ihres Sohnes innerhalb von 24 Stunden geschlossen werden würde. Und man drohte der Familie sogar, dass sie nach Polen zurückkehren musste. Also nur so viel, auch wenn wir jetzt hier viel gelacht haben und es auch lustig tolle Anekdoten gibt. Es ist schon wirklich krass, also eine Freiwilligkeit und eine Selbstbestimmung, wie es sie heute zum Beispiel gibt und auch wie es sie damals in der BRD gab, die gab es halt damals nicht, wenn du ein aufstrebendes Talent warst und unbedingt von einem, Frank Müller hat es gesagt, von einem Bezirk in den anderen wechseln wolltest, aber dein Bezirksboss von der SED etwas dagegen hatte, weil er sich natürlich auch mit deinem Namen und deinen Leistungen schmücken wollte, dann durftest du da nicht hinwechseln. Und wenn du einmal nur einen Mund aufgemacht hast und du musstest gar nicht gegen das System was sagen, aber so ein bisschen sagen, ich will hier aber wechseln, dann haben die dich einfach gesperrt.
Heute passiert das genaue Gegenteil. Die meisten Eltern profitieren, wenn das Kind irgendwo hinwechselt. Entweder ja, die kassieren noch Handgeld mit oder so, aber dass man einen Blumenladen schließt, passiert heute nicht mehr.
Das stimmt.
Also wenn der Haaland wohin wechselt und der Vater hat einen Blumenladen, das wird der größte Blumenladen, den ihr je gesehen
habt. Bei Haaland habe ich eher an Friseur gedacht, aber okay.
Und trotzdem gut. Ist das mit der Selbstbestimmung heute, glaube ich, in gewissen Bereichen vielleicht auch nicht so dolle. Also
weil da der Berater.
Ja, aber auch die Eltern, die jetzt Mario natürlich eben angesprochen hat. Aber ich glaube, wenn du so ein richtig guter Kicker bist und in irgendeinem Dorf auf einmal die 4, 5 großen Präsidenten vor dir hast, die dich zu ihrem Verein holen wollen, dann spielt Kohle eine Rolle. Und ich glaube, dass du dann als Ryan Giggs, der dann sagt, im Man City Trikot, bei Man City im Man United Trikot spielen und am Ende wird zum Lieblingsverein gehen, klappt, glaube ich, nicht immer.
Nee, stimmt schon. Ich wollte es halt nur im Vergleich, das haben wir eben im Interview mit Frank Müller ja auch klar gemacht, das wirkt so aus der Zeit gefallen. Ne? Diese Gemengelage aus sportlichen Faktoren, gesellschaftlichen, geschäftlichen, politischen. Ich kann euch allen nur empfehlen, auf jeden Fall mal in dieses Buch reinzuschauen. Ich werde es, wie gesagt, den Link dazu reinhauen bei nachospiel.de. Genau wie natürlich 1, 2 Biografien, die man sonst auch noch so findet über diese Zeit. Das ist halt wirklich verrückt. Du wolltest irgendwo hinwechseln und dann hieß es, nein, ja doch, nein, und wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann sperren wir dich oder wir schicken dich in die 2., 3. Liga zu einem Armeeverein. Das ist wirklich krass und ich kann gleich jetzt schon mal anfangen. Das war dann auch mein Lerneffekt, dass selbst große Spieler, Darius Wosch, der war damals jetzt noch ein junges Talent, aber es gab auch 1, 2 andere Spieler, Uwe Rösler zum Beispiel, den wir alle noch kennen, jetzt aktuell Experte beim Fernsehen, aber auch jetzt davor Trainer unter anderem bei Düsseldorf gewesen, der war auch nicht davor gefeit. Joachim Streich zum Beispiel, einer der größten Spieler der DDR, bester Torschütze, der hatte auch so seine Probleme mit diesen Delegierungen. Also das war so mein Lerneffekt, dass es nicht wirklich einen Promi-Bonus gab.
Also das Buch, Olli, wenn du vorhin gesagt hast, 220 Seiten innerhalb von 2 Tagen, das nehme ich jetzt mal als Challenge an. Vielleicht schaffe ich es auch oder ich brauche ein bisschen länger. Aber
nee, das Coole ist nämlich, pass auf, ich erkläre das, das sind alles nur so relativ kurze Episoden. Diese Kapitel über die einzelnen Spieler, die gehen zwischen 2 und 7 Seiten. Also es sind wirklich ganz viele Spieler, wirklich von Anfang der DDR-Oberliga, Anfang der 50er bis eben zu Uwe Rösler und Darius Wosch und so weiter. Das sind wirklich kurze Kapitel, es liest sich wirklich schnell weg. Ich habe es auf der Terrasse gelesen, ihr könnt es auch im Urlaub lesen, auf dem Sofa, auf dem Klo, egal wo.
Ich hab noch die Effenberg-Biografie zu Hause. da bin ich über Seite 1 noch nicht hinausgekommen.
Ja, der Wechsel damals von Wolfsburg in die Wüste. Ja, das war eine Delegierung, du.
Also wenn ich jetzt erzählen müsste, was ich heute gelernt habe, würde das genauso lange dauern wie die Folge. Weil ich davor nichts wusste und jetzt weiß ich zumindest viel mehr.
Ja, siehst du.
Wenn nicht alles. Ja, da muss ich es buchen.
Und man muss sagen, auch was die Namen der Clubs angeht, auch da gibt es ja eine Parallele zu den Amis und den ganzen Teams da drüben. Klar, völlig andere Philosophie, beziehungsweise eine ganz andere Ideologie, aber auch da gibt es ja so Namen, wo du am Ende denkst, ja, wo kommt das jetzt her, wo ist da die Verbindung? Ne?
Was hat das mit Sport zu tun?
Ja,
da bin ich auch wirklich, ja, habe ich mich auch echt gefreut. Teilweise, klar, Dynamo kennt man, aber Vorwärts klingt auch schon interessant und neu. Empor, ne? Und dann Hansa, klar, kennt man auch, aber also das ist wirklich echt sehr interessant gewesen.
Aktivist, schwarze Pumpe,
das hat Mario mitgenommen. Kaufst du ein Trikot, oder?
Ja, es gibt es bestimmt wirklich in so alten
Retro,
in so DDR-Fanshops.
Ja, könnt ihr gleich mal Herrn Müller anrufen, vielleicht weiß der das.
Ja.
Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr so gelernt habt. Und nächste Woche dann Folge 125. Und ich will noch nicht genau sagen, worum es geht. Nur ein kleiner Tipp. Hans hat vorbereitet.
Ich sag mal so, die Spatzen pfeifen das Thema schon vor den Podcast-Dächern.
Mario, vielen, vielen Dank. Hans, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche und auf die ganzen Spatzen.
Bin gespannt, welches Buch Hans bis nächste Woche hinten.
Viel Spaß. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.